Grüß liebe Leute, ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch alle zu einer neuen Folge von Auf dem Ratscher im Pilsertal.
Ja, grüßt euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefreut uns wieder narrisch, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr uns heute wieder eure Zeit schenkt. Heute gucken wir wieder in Wadring und haben heute ganz eine spannende Folge für euch vorbereitet. Und zwar in Wadring hat ein neues Geschäft auf Tour, aber da werden wir dann ein bisschen später noch dazukommen. Wir hocken heute beim Philipp Decker im neuen Geschäft, der ist Bäcker- und Konditormeister und ist der erste und einzige Brotsommelier Tirols. Gefreut uns narrisch, dass wir da sein dürfen, Phil. Vielleicht magst du dich kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen, für die, die sie noch nicht kennen.
Ja, grüß dich, hallo von meiner Seite aus. Ich bin der Decker Philipp, bin 27 Jahre alt und ja, eben wie gesagt, ich bin Bäcker und Konditormeister und Brotsommelier. Ja, und nebenbei, wenn ich jetzt nicht das gerade ausübe, mein Bachen, so geht es mir, dann bin ich eher beim Klettern oder beim Turnski.
Also auch sportlich unterwegs. Ja, Philipp, kommen wir zuerst zu dir persönlich. Gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. Du bist in der Bachstube aufgewachsen, glaube ich. Dein Papa war auch oder ist auch ein Bäck. Wie war deine Kindheit und war das für dich immer klar, dass du mal in seine Fußstapfen trittst oder dass du auch Bäck wärst?
Ja, am Anfang nicht so ganz genau. Also ich habe dann im Poli habe ich schon ein bisschen wohnhaft geschaut auf den Bauer auch und so. Aber schlussendlich bin ich mit ihm aufgewachsen und ja, habe mich für das auch entschieden und passt mir jetzt noch gut.
Aber es ist ja oft so, wenn man irgendwie in einem Betrieb aufwächst, dass man dann wirklich das eigentlich überhaupt nicht tun möchte, weil man das schon seine ganze Kindheit tut. War das bei dir nie die Überlegung, dass du sagst, es geht eigentlich die Nerven?
Nein, eben, also wir essen nicht so, wir arbeiten viel, immer eher ist ein bisschen ein Hobby und auch wenn man eben etwas im Ofen reinschiebt und es kommt schön aus und man kann es dann essen auch noch, das ist eigentlich für mich so ein Highlight. Okay.
Aber es war nicht immer Berufswunsch Nummer 1, Bäck?
Doch, eigentlich schon irgendwo auch. Also irgendwann haben wir auch so Astronaut gehabt oder irgendwas, so extreme Sachen.
Wie wir halt alle gehabt haben, wir mal.
Hey, schlussendlich ist es schon ein bisschen länger festgestanden, dass ich Bäcker wäre. Ja.
Viele nehmen es vielleicht ein bisschen mit in deinen Alltag. Ich glaube, viele können sich das nicht so ganz vorstellen oder jeder mal dabei, euer Herrgott, früh aufgereiht als Bäcker oder Konditor. Wie schaut jetzt bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Nehmen wir es ein bisschen mit.
Man darf nicht über meinen Alltag einnehmen, weil meiner ist momentan sehr stressig. Aber ich sage so grundsätzlich als Bäck steht man in der Früh auf, sage jetzt einmal um 1 oder früh. Bei uns ist es ein bisschen später, weil wir ein bisschen anderes System haben. Und dann arbeiten wir eigentlich bis 9, sage ich mal, und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag frei. Also wer so unter den Tag frei haben möchte, das ist eigentlich ein richtiger Beruf. Anders setzen, so wie es bei uns ist, ich stehe eher um 3 auf und stehe allein auf, also muss gerade einer aufstehen. Und nachher müssen die anderen eigentlich nicht in der Nacht arbeiten, weil wir eigentlich am Tag produzieren. Also bei uns die Bäcker kommen eigentlich in der Früh um 8 Uhr, arbeiten bis 2 oder 3, so geht es einmal, und dann ist der fertig. Der Grund ist deshalb, weil wir eben am Vortag produzieren, geben das in den Kühlschrank rein, da fermentiert das Ganze und am nächsten Tag brauche ich nur noch backen und nicht mehr produzieren.
Das ist schon festig. Aber wann schlafst du nachher?
Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich in der Früh aufstehe, dann noch mal so eine kurze Zwischenzeit habe, von 6 bis 8, wo ich mich noch mal hinlege. Und sonst halt auf die Nacht halt noch. Also früher schlafen gehe ich, ist aber gut.
Wie ist das, glaubst du, hat man da dann irgendwann einmal Probleme, dass es keine Konditor oder Bäck mehr gibt? Weil vor allem so für die jungen Leute ist jetzt das natürlich, du bist 27, bist auch bei der Landjugend und man, natürlich ist man oft unterwegs, dann weißt du, ein bisschen sparen. Das ist natürlich halt jetzt mit deinem Beruf nicht so einfach.
Nein, ich muss echt sagen, in den jungen Jahren, weil ich habe das auch gehabt, dass ich immer in der Nacht immer aufgestanden bin, ist das ziemlich extrem, weil man halt viel verpasst, sage ich jetzt einmal. Irgendwann wird mir das gewählt oder ist es auch ein gleich, weil man spart sich auch viel Geld. Aber ja, mittlerweile finde ich es sogar cool, da arbeiten, wo keiner am Weg ist, du hast deine Ruhe, das ist schon fein. Und eben das neue Modell, so wie es wir jetzt haben, muss man ja nicht mehr gezwungenermaßen in der Nacht aufstehen.
Du bist nicht gerade Bäckermeister und Konditormeister, sondern auch Brotsommelier. Der Flo hat es in der Einleitung schon gesagt. Was ist das und wie wird man denn das überhaupt? Sommelier, denkt man an Wein oder an Bier oder an irgendwas? Aber?
Ja, nein, beim Brotsommelier ist es halt auch eben so ähnlich wie beim Bier oder beim Wein. Man verkostet das Brot und bringt das andere Leute machen da.
Okay.
Also, wir können es noch nicht und einmal noch mal durchmachen. Man fängt halt eigentlich beim Brot aus nur und arbeitet sich nach innen rein. Da gibt es auch ganz spezielle Vokale für das. Und man bringt auch das nachher, wo es die Leitsätze zum Beispiel verboten sind. Da gibt es ja bestimmte Richtlinien. Mhm. Nicht nur jetzt aber vom Verkosten, sondern also Brotsommelier lernt auch sehr viel über die Geschichte vom ganzen Brot, also wo das entstanden ist zum Beispiel. Natürlich weiß ein Brotsommelier auf der ganzen Welt die Brote, also ob das jetzt ein von San Francisco, das San Francisco Sourdough Bread ist, oder das Naan, also da gibt es jetzt eh schon früher auch bei uns in die Supermärkte zum Kaufen von dem. Und da musst du da auch überall Bescheid wissen.
Das heißt, du bist Brotprofi eigentlich, kann man sagen, Brotexperte. Aber wie kommt man denn auf die Idee, dass man das jetzt macht? Ich meine, du hast schon gesagt, du bist der Einzige und Erste in Tirol. Warum gibt es nicht mehr Brotsommelier?
In erster Linie habe ich im frühen Master gemacht, dem schon mit, ich glaube, 22 oder 21 war ich da um den Dreh. Ich weiß eben schon gar nicht mehr, was ich meine. Und dann irgendwo so nach eben 5 Jahren kommt jetzt auf ihr irgendwas, kannst du eigentlich halt schon noch machen, jung bist und ja, dann ist eben das irgendwie so einmal, irgendwo habe ich das einmal gehört, so Brotsommelier. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das war eigentlich eh was Lässiges. Also ich habe es dann gehört von Christopher Lang, das war der Erste in Österreich und den habe ich von der Meisterschule eben auch gekannt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt genau das Richtige und habe halt da Deutschland aufführen müssen, nach Weinheim. Und weil das ist bis dato eigentlich die einzige Schule ist, was das angeboten hat. Und mittlerweile im Jänner hat er aber auch in Österreich einen Brotsommelierkurs gestartet, in Wien, Wels eben und in Weinheim. Also die haben da ein bisschen so kombiniert.
Okay.
Und in Zukunft, glaube ich, werden wir ein bisschen öfter was von einem Brotsommelier hören. Also ich glaube, dass 17 Teilnehmer oder so sind und die kommen nächstes Jahr im Oktober sind sie dann fertig und die werden dann eigentlich mehr in Österreich
auch. Das heißt, zur Ausbildung dauert 1,5 Jahre, 2 Jahre?
Nein, die Ausbildung dauert 10 Monate, da sind wir 3 Tage nach Weinheim gefahren. Und da hast du ungefähr 240 Schulstunden dann. Okay. Dann hast du natürlich ein bisschen Selbststudium zum Lernen und eine Projektarbeit schreibt man. Und da investiert jeder ein bisschen anders viel Zeit, aber bei mir waren es um die 400 Stunden.
Was du in die Projektarbeit investiert hast. Und was war deine Projektarbeit vielleicht kurz skizziert? Wo kann man sich da feststellen?
Also ich wollte dann was typisches Tirolerisches bringen natürlich, weil das auch meine Heimat ist und jeder Tiroler ist wahrscheinlich ein bisschen heimatverbunden. Und da habe ich dann eigentlich das typische Tiroler Brot versucht nachzuempfinden, habe da eine Umfrage auch gemacht, also was sich die Leute darunter vorstellen noch. Und habe das dann, so wie man es eigentlich früher gemacht hat, oder wie es früher eigentlich einfach zu machen gewesen ist, und heutzutage muss man halt viel Arbeit reinstecken, dass es wieder so wird, weil einfach die Mehle zum Beispiel besser geworden sind und man muss die eher schwächen. Dann habe ich das Ganze in Verbindung gesetzt mit Brotlöffeln, weil mein Opa hat aber gesagt, man tut eigentlich, früher hat man Brot aber geliefert, weil es eigentlich alle erhischt worden ist. Und dann hat man es gebrochen und in Kaffee, Milch oder Suppen aufgebracht und mit Liffi gegessen.
Ah, okay.
Und das habe ich eigentlich gemacht, das Projektarbeit, und das ist voll gut angekommen.
Okay. Du hast schon gesagt, du hast das in Deutschland gemacht. Ist das in Österreich anerkannt? Also bist du auch in Österreich Brotsommelier oder...
Das weiß ich gar nicht, das ist von der Handwerkskammer in Deutschland das ist anerkannt und jetzt, wenn in Österreich auch eigentlich so ein Kurs stattfindet, glaube ich schon, dass sie es anerkennen.
Okay, genau. Ist das noch in Österreich?
Ja.
Jetzt würde uns interessieren, Phil, warum beschäftigst du dich so sehr mit Brot? Was fasziniert dich daran so? Weil ich glaube, jeder von uns Laien weiß, dass es semi was anderes ist, als wird jetzt ein Schwarzbrot wecken, aber irgendwie ist dann echt alles Brot für uns. Was macht für dich einen Unterschied? Was ist die Faszination für dich?
Ja, eigentlich macht einmal Gebäck oder Brot halt glücklich, finde ich.
Warum? Also was?
Ja, ich weiß nicht, wenn du am Sonntag aufstehst oder früh und da steht ein Gebäckskarbi und du fängst Frühstück an, dann hat jeder über ein Loch rein.
Das ist ganz ein eigenes Gefühl, gell?
Und auch das Gefühl, wenn du zum Bäck reingehst. Also die Kinder freuen sich aber schon, wenn sie ein Schokokroissant hängt zum Beispiel oder so. Das ist einfach das Schöne drauf. Und eigentlich auch, dass jeder, also Corona-Dank muss man sagen, gell, nicht aber gerade schlecht, sondern auch Dank, haben viele wieder selber daheim angefangen zu backen. Also das finde ich voll super, weil jeder einfach sich mit dem auseinandersetzt und auch wieder mitkriegt, wie viel Arbeit das so etwas ist, gell, wenn man das wirklich machen möchte und richtig macht, sag ich jetzt mal mit Sauerteig. Gibt es ja wirklich schon die, was wieder Sauerteig daheim machen, also Respekt. Also genau, das sind die schönen Sachen für mich. Eben, ich bin ja eigentlich Brotbotschafter. Ja. Und wenn die Leute wieder so ein Brot backen fangen, ist das natürlich Super.
Das heißt, für dich ist Brot auch nicht Brot? Also.
Ja, also Brot ist für mich immer Brot. Also ich habe etwas mit Getreide jetzt da, also und mit Wasser.
Aber es gibt nicht das eine Brot?
Nein, das eine Brot. Ja, natürlich das Brot, was ich jetzt gemacht habe für meine Projektarbeit, ist natürlich das eine Brot für mich, ja. Weil ich viel Zeit investiert habe, okay, in das. Ja. Aber sonst, auch wenn ich, also es gibt kein schlechtes Brot, sage ich mal, weil viel überfragt und schmeckt das Brot, weil sie natürlich wissen, dass ich jetzt so ein Sommelier gemacht habe, aber es gibt eigentlich kein schlechtes Brot. Jetzt halt seine eigenen Eigenschaften und das ist auch schön, dass es so vielfältig sein kann, das Brot. Also in Deutschland haben sie es ja aufgeschrieben, darum wird es, also ist ein immaterielles Kulturerbe Deutschlands momentan, möchte man auch weltweit schaffen, weil in Deutschland sind über 3000 Brotsorten registriert.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja. Das ist echt viel. Ja, wenn wir schon davon reden, es gibt kein schlechtes Brot, lieber Philipp. Wir haben eine kleine Überraschung für dich und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nämlich ein Brot mitgebracht. So einen ganz normalen, also für uns jetzt eigentlich ganz normalen 0815 Leibbrot. Und dann dir jetzt einfach mal bitten, dass du das anschaust und einfach, wie du jetzt so Brot, keine Ahnung, analysieren darfst, ja, oder irgendwie ins das beschreibst,
jetzt das interessiert,
in Worten, was du jetzt eigentlich tust und wie du das Brot siehst.
Also wir müssen auf jeden Fall ein Foto noch machen, dass die Leute das auch sehen.
Ja,
auf jeden Fall. Und zwar würde ich da jetzt anfangen mit dem, was man außen noch mal sieht. Man sieht, dass einmal von oben bemehlt ist, eingerissen ist, vielleicht, dass der Bäckcreme auch sogar eingeschnitten hat.
Dass er so aufgerissen ist
beim, genau, Offen, ja, oder? Das sieht man da auch schön. Das ist sicher gewollt, also das ist nicht passiert zum Beispiel. Dann die braunen Stellen, was wir da haben, die würde ich jetzt dann eher so von Haselnussbraun schon bis ins, ja, Kastanienbraun übergehend herum dann haben. Natürlich wegen der Ober- und Unterhitze, das darf halt im Etagenofen gebacken worden sein. Und
ist das verbrennt, weil es da ein bisschen dunkelbraun ist? Oder
für manche Leute ist es verbrennt, für mich ist es zu wenig backen.
Ach so,
ich mag das gern, wenn es ein bisschen ins Dunklere geht, weil noch mehr Aromastoffe drin sind. Dann kann man sich auch die Unterseite anschauen. Das sind zum Beispiel vom Aufwirken mit der Hand, da sind so Falten drin. Das ist ganz normal, sage ich jetzt einmal. Dann geht man auch her, zum Beispiel jetzt, wenn man das Brot dann in der Hand hat, da kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, was das für ein Brot ist, sagen wir, es ist ein Holzofenbrot, kann man eben die Leute auch nachher bringen, weil ein Holzofenbrot, das muss mit Holz, bevor er da Ofen sein. Mhm. Das ist, steht in die Richtlinien so innen. Man kann nicht zu jedem Brot jetzt Holzofenbrot sagen, oder nur weil es einmal kurz reingeschoben worden ist und wieder rausgetan ist.
Merkt man das auch am Brot, ob es jetzt alles ist oder nicht?
Ich glaube nicht, dass es ist, also ich sehe es so, normal am Boden sind dann Setzfalten von den Platten. Das hat das jetzt nicht.
Aber siehst du, ob es handgeknetet ist oder nicht?
Das siehst du. Ja, das ist auf jeden Fall. Okay. Ja. Und dann geht man eigentlich her und riecht eigentlich von außen an dem Brot suche. Und man kann es auch kurz anreihen mit der Hand, dann wird es wärmer und dann riecht man mehr Aromen. Und dann riecht man eigentlich so einen leichten Malzduft beim Brot. Das ist fast immer dabei, gell? Weil Malz einfach umwandelt im Brot drinnen. Dann durch die Bemehlung riecht man eigentlich auch so eine getreidige Note. Und das war eigentlich das, was ich von außen her beschreiben darf. Dann. Okay. Und wenn wir das jetzt so, wie wir jetzt da beschrieben haben, außen haben, dann gehen wir eigentlich ins Innenleben erst rein.
Okay.
Und dazu nehmen wir jetzt das Messer her.
Was ist wichtiger, das Außen- oder das Innenleben vom Brot für dich?
Beides.
Okay.
Also, ja, genau. Ja. Also ich kann nicht innen schon trocken sein und ballen, sage ich jetzt mal, im Mund, dass das wie so ein Kleber kaust. Und außen schaut schön aus, also es sollte von außen und innen eigentlich schön sein. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt an hören, wenn wir es aufschneiden.
Was haben wir gehört?
Ja, eigentlich die Krusten und wie stark, dass die ausgeprägt ist.
Was sagst du jetzt da dazu bei dem?
Ja, das Brot ist wahrscheinlich von heute oder früher. Okay. Also nach 6 Stunden haben wir noch richtige Röschen drauf auf dem Brot, danach nimmt das Ganze ab. Es ist auch nicht extrem stark ausgebacken, gell? Das sieht man am Krustenrand.
Weil die Kruste relativ dünn ist, oder?
Genau. Und das Innenleben, das nennt man Krumme. Und wir sehen jetzt da eigentlich ein, ja, mittelmäßig gebohrtes Bohrenbild. Also das sind ein paar größere Bohren dabei und sonst eigentlich kleine. Das innen ist eher so ein Walnussbraun, also ein bisschen so ins Gräuliche reingehend. Und wenn man da drauf druckt, dann sieht man, dass es eigentlich schön elastisch ist. Das ist einmal wichtig. Mhm. Sonst im Großen und Ganzen ist es eher ein kompaktes Brot, ich würde es fast beschreiben, so als Bauernbrot oder so. Und wenn man das jetzt so beschrieben hat, wieder das Innenleben, also die Krume vom Brot, dann geht man her und schneidet jetzt zwei Stücke rüber. Schneidet das auf, ich schneide den Kram eins auf, weil das gehört natürlich auch dazu, jeder sollte ein bisschen kosten. Und dann nehmen wir ein Drittel von der Kruste und zwei Drittel von der Krume und dann kauen wir das einfach einmal. Wichtig ist natürlich schön einspeicheln. Mhm. Aber viel Luft dazu.
Ich hätte noch mal was trinken sollen.
Mhm. Wir haben auf jeden Fall.
Spricht der Braut da die Song?
Ja. Genau. Und das ist einfach so die Aussage, ja, okay.
Schmeckt dann noch Braut, ja.
Oder wer schmeckt es? Gut.
Ja, genau. Ja,
und das sollte man eben vermeiden, ein bisschen, dass man das sagt, sondern. Was ich jetzt außer schmecke, ist eigentlich eine milde Säure und dicht eine Süße. Und die Süße kann jetzt entweder vom Malz kommen, aber ich glaube eher, dass vom Brotgewürz Anis verwendet worden. Und dass der das so ein bisschen die Süße gibt. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber ja. Das sind meine Vermutungen. Wenn man jetzt da noch, man kann auch drauf riechen. Ist eigentlich sehr neutral, würde ich sagen.
Ja.
Gell? Also das ist ein Brot, das was man hernimmt, sag jetzt mal für Kinder und sein Nutella aufgeschmiert. Ein Nutella sollte man halt nicht sagen. Aber ja.
Ja.
Das Haselnuss-Pesto.
Haselnusscreme, genau. Ja. Okay, also du würdest sagen, das ist, was isst man jetzt mit so einem Brot? Also was ist da für was ist das geeignet?
Das ist eigentlich jetzt, sag ich mal, ein Roggenmischbrot, sag ich mal 60-40. Sag in der Bäckersprache, also 60% trocken, 40% Weizen. Und das ist eigentlich ein Brot für jedermann. Das kann man jedem empfehlen. Da legt man seine extra Wurst auf. Eben seine Haselnusspesto streicht man auf. Natürlich passt das genauso mit Speck. Nur wenn ich einen Speck jetzt da auflege, dann ist eher das Brot im Hintergrund. Und das sollte eben nicht passieren. Mhm. Das würde ich eher für leichte Sachen, Standardsachen hernehmen. Also mit einem Butter oder eben mit einer extra Wurst, ganz einfache Sachen.
Also du sagst jetzt für
einfaches Brot, einfache Sachen.
Einen würzigen Aufstrich oder einen gescheiten Speck hat jetzt das Brot fast zinkig gemacht, oder?
Genau, da wird das Brot halt untergehen. Mhm. Also wenn wir jetzt ein richtig reines Roggenbrot da hätten mit viel Gewürze, dann würde ich eher einen Speck nennen.
Ja.
Und sonst, wenn es ein einfaches Brot ist, einfache Zutaten, genau, so ist eigentlich so ein bisschen die Regel.
Also du würdest sagen, Brot sollte schon mehr Funktion haben, als jetzt, dass man halt irgendwas hat, wo man was drauflegen kann und es dann essen kann. Oder? Weil genau. Das haben irgendwie viele Leute so drin, man braucht halt ein Brot, damit man Wurst essen kann.
Nein, und eben, also was man auch so Standardsachen sagen kann, ist zum Beispiel Ciabatta und Tomatenmozzarella, weil das von Haus aus vorgegeben ist, das wird immer zusammenpassen. Oder ein Schüttelbrot mit Südtiroler Speck und dann Lagrena dazu beim Wein, also das wird immer eben so zusammenpassen. Und eben, es sollte nicht einfach der Unterlag sein, das Brot, sondern es sollte eigentlich der Star sein. Mhm.
Total interessant. Auf jeden Fall. Also, Brot ist nicht gleich Brot. Phil, was sagst du jetzt zu dem Brot? Bist du zufrieden damit?
Auf jeden Fall. Also, es ist verkaufswürdig. Und ist jetzt nicht das, was ich immer jeden Tag kaufen würde. Aber ich glaube, jedem Kind, wenn das ein Elternteil mit heimnimmt, ist zufrieden mit dem Brot. Genauso würde ich es einstufen.
Interessant. Was heißt, wenn ein Brot verkaufswürdig ist? Wann ist es nicht verkaufswürdig?
Ja, wenn es wirklich verbrennt ist. Also wenn es jetzt dunkel ist zum Beispiel.
Okay, wenn es jetzt, und das heißt was, wenn es jetzt dunkel ist. Ja, Phil, wir sind, wie wir schon gesagt haben, in deinem neuen Geschäft, in Enkara, neuen Bäckerei. Du bist schon lange Bäck, aber erst jetzt mit einem eigenen Geschäft.
Seit kurzem, erst seit einer Woche, eröffnet, seit 10. Mai, glaube ich.
Genau.
Was waren denn deine Gedanken, Visionen, Überlegungen zu dem Geschäft? Warum hast du gesagt, wir brauchen jetzt sowas?
Ja, in erster Linie habe ich mal die Möglichkeit gekriegt, dass ich da auf einer Top-Lage eigentlich vor dem Dorfbrunnen das Geschäft bewirtschaften darf. Und nachher ist halt bei mir, das war jetzt im Oktober, dann sind die Überlegungen so losgegangen, ja, was machst du jetzt, weil jetzt ist jetzt wird es dann ernst, mehr oder weniger, weil man muss ja umbauen auch und Sachen bestellen und dass die alle fertiger kommen. Und mein Gedanke ist halt eher in die Richtung gegangen, so eben das Brot halt eben im Vordergrund stehen und doch aber, dass du was dazu kaufen kannst zum Brot und dass du auch irgendwann einmal was anbieten kannst, dass du sagst, du hast jetzt dein, also so wie mein Sommelierbrot, was ich da verkaufe und hab da einen Speck dazu und einen guten Berggras und das kannst du die Leute anbieten und sie können es in einem Geschäft kaufen und das daheim dann verzehren.
Also das ist so deine
Vision? Das ist eigentlich der Hauptgedanke. Okay.
Ja. Weil da wollte man dich eh noch fragen, weil es ist ja nicht so, dass es bei dir nur Brot gibt. Was ist alles geboten jetzt bei dir im Geschäft? Was gibt es alles? Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen abgeschnitten.
Ja, in erster Linie ist eigentlich Gastronomie. Also wir haben natürlich einen Kaffee, einen guten, den was wir in Solfeinenten eigentlich gegrüßt haben. Also wer den Solfein gegrüßt hinten, das ist der Salzburger. Der ist wahnsinnig gut in meinen Augen, das ist eine French-Rüstung. Und natürlich haben wir dann angefangen, was brauchen wir jetzt zum Kaffee? Dann ist der erste Gedanke ein Kuchen oder irgendeine Mehlspeise. Und dann haben wir eben ein bisschen Mehlspeisen her und dann nehmen wir auch das Brot. Und beim Brot haben wir dann gedacht, muss halt auch etwas dazukommen. Und beim Käse und beim Fleisch haben wir natürlich auch einheimische, also Metzger haben wir gefragt und jetzt die Bio-Käserei Walkser und haben wir gefragt. Weil natürlich, da lege ich auch irgendwo viel Wert, dass eigentlich auf das Biologische auch geschaut wird. Und ja, eben so ein paar Handelswaren habe ich dann auch noch. Also, was halt so mitlaufen, sage ich jetzt mal, ob das jetzt Knädelbrot ist dann oder Bresel. Oder eben auch von meinem Kaffeevertreter, der Gin. Mhm. Der, was eigentlich auch ein bisschen außergewöhnlich ist, weil es so ein Kaffee-Gin ist. Ja, genau, einfach so ein bisschen quer durch die Bank und. Ja, die Gastro und das Jausengeschäft und der Mittagstisch, weil ich den ganzen Tag offen habe, das sind eigentlich so die Hauptsachen, genau.
Also fast schon ein kleiner Genussmarkt, nicht gerade
ein normaler Bäck, magst du sagen. Man versucht alles ein bisschen anzudecken.
Ja, cool. Tust du dann Bochen auch da herin? Oder wo ist deine Bachstube?
Ja, Bochen ist momentan auch so, dass es eigentlich der Papa tut. Mhm. Also der hat auch einen eigenen Betrieb und da beziehe ich eigentlich das ganze Brot und Gebäck. Ich natürlich habe auch einen Ofen herinnen stehen, da wo ich natürlich auch ein paar Sachen mache, also ob das jetzt dann der Flammkuchen ist, was ich eh nicht tue, oder der Toast, oder eben ein bisschen ein Gebäck, oder ein Brot einmal, also für das ist es auch gedacht, genau, dass das auch die Kundschaft sieht, dass da auch frisch backen wird, genau.
Jetzt gibt es ja Bäckereien, ziemlich viel. Was ist jetzt an deinem Brot eigentlich speziell? Oder bist du einer, der sagt, man muss jetzt so viel verschiedene Brotsorten und auch, wenn ich was gulatschen und wenn wir das anbieten? Oder wie ist das bei dir? Was ist bei dir so speziell eigentlich?
Ich biete jetzt nicht unser Vollsortiment, was wir hätten. Also ich fahre eigentlich immer mit 5 verschiedenen Broten jeden Tag. Ich habe auch eine kleine Brotdecke, weil ich sage, wenn am Nachmittag dann weniger umliegt, dann kannst du es ein bisschen ausbraten und dann schaut es trotzdem noch gut aus. Und wenn am Sonntag viel Brot gekauft wird, dann kann ich halt öfter nachher rammen. Aber wir versuchen eigentlich so wenig wie möglich, dass wir zum Wegschmeißen haben. Natürlich muss man ein bisschen so ein Grundsortiment haben. Also man braucht ein dunkles Brot, also man braucht ein Weißbrot, man braucht also ein Mischbrot, man braucht ein Kerndelbrot. Gell? Das sind so Sachen, die was einfach da sein sollten. Und man braucht eine Semme, Salzstangerl, und 3-4 Kerndelweckerl und dann sind wir eh schon bei 10 Produkten und dann fangen sie erst beim Süßen an und dann haben wir die Topfenglatschen, Nusskamm, einen Apfelstrudel und 3 verschiedene Kuchen, also es summiert sich dann gleich mal, ja. Aber ein bisschen muss man halt schon andecken, ja. Aber wir haben unser Sortiment noch sehr schmal gehalten, sage ich mal.
Ja, Philipp, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es eh, wir haben in Folge 22 waren wir bei der Wetti Schlemmer in St. Jakob in Haus und haben da selber Brot gebacken. Die Wetti hat so ein Bauernbrot, sage ich mal. Darf man einfach von dir als Brotsommelier gerne wissen, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem wirklich selber gemachten Bauernbrot, was in so einem Backofen gemacht wird, und jetzt einem Brot, was man in der Hofer Backbox kriegt zum Beispiel. Gibt es da einen Unterschied von der Qualität her oder was ist denn der Unterschied?
Ja, qualitativ würde ich sagen, man weiß, was man isst bei dem Bauernbrot. Mhm. Bei der Backbox oder so weiß eigentlich der Endkunde ja nicht alles, was mit dem Brot passiert ist. Also da kriegt man ja nicht alles mit und man muss ja auch nicht alles deklarieren, sage ich jetzt einmal. Und Ja, also wenn man ein Brot im Plastiksack kauft, warum ist das so lang haltbar und ohne das Brot ist nicht. Mhm. Natürlich tut man es begasen, dass das länger hebt, aber man tut auch was rein, dass es länger hebt. Und das muss nicht sein. Also für mich, ein Brot braucht Wasser, Mehl, Salz und nicht einmal die Hefe muss sein, aber die sage ich jetzt auch dazu, weil ohne Hefe backen ist natürlich schwierig.
Aber es ist ja keine Zusatzstoffe
meistens. Genau, eben, man braucht da nicht mehr.
Aber ist jetzt das, ist das dann oft gerade eine Kopfsache? Oder ist es jetzt, wenn jetzt mir dir also ein Bauernbrot herling und von der Hofer Backbox ein Brot, kennst du voneinander? Oder ist es oft nur eine Kopfsache, wenn man weiß, von wo das ist?
Ja, es kann sein, dass man es voneinander kennt und auch nicht. Also das ist immer schwierig. Tendenziell sage ich, die Industrie ist wahnsinnig gut geworden. Ich meine, die haben bei das Geld dazu, dass die besten Bäcker dazu, also dass die besten Meister dazu holen und die holen sie auch von der Lebensmittelakademie die ganzen Leute, weil sie einfach wissen, dass gute Leute sind und die sind schon richtig gut drauf. Also das darf man nicht unterschätzen, vor allem in die Mengen, was die machen. Und aber so über das Brot, was man in der Kindheit gegessen hat, über das geht nichts. Also wenn du das Brot von deiner Oma gewählt bist, das wärst für dich allweil das beste Brot bleiben. Und da ist eben das Traurige, wenn jetzt Eltern viel bei der Hofer Backbox einkaufen, wird halt bei dem Kind eher das vom Hofer in Erinnerung bleiben, als wird das vom Bäcker. Okay. Und da ist der kleine und feine Unterschied.
Du hast uns jetzt schon erzählt, wie extrem vielfältig das Brot sein kann und dass du eben auch schon ein eigenes Brot kreiert hast. Was möchtest du in die Richtung noch kreieren? Willst du noch irgendein eigenes Brot erfinden? Hast du irgendwelche Ideen, Vorstellungen? Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Ja, natürlich ist da der Hunger da, immer auf neues Brot zu gestalten.
Was wäre vielleicht auch so eine konkrete Idee, was du hast jetzt?
Ja,
das darf ich jetzt sicher nicht
sagen. Nein, wir haben schon sehr viele Ideen. Also wir möchten ein bisschen so italienisches Hartweizenbrot zum Beispiel machen. Oder auch Focaccia. Oder auch französisches Baguette. Also eigentlich sind schon fast Standardsachen woanders. Und wir möchten da einfach jetzt eigene Komponente dazu erfügen. Noch, ja. Und weil es halt bei uns so in der Umgebung nicht wirklich U-Boden wird. Eigentlich wegen dem. Direkt jetzt so ganz ein neues Brot, ja, ist halt ein bisschen schwierig, wo man bei hin will, also was man dann wirklich macht. Aber ist natürlich auch eine Überlegung, wenn man wieder mal mehr Zeit hat, dann wird sicher etwas Neues kommen.
Und da gibt es ja wahrscheinlich unendlich Möglichkeiten, ja, oder? Es sind ein Brot, was man da alles rein da kommt.
Jede Zutat auf der Welt, nicht?
Ja, eben. Ja, lieber Phil, wir sind eh schon wieder am Ende von unserem Raja angekommen. Jetzt wollte ich dich aber zum Schluss noch fragen, ob du jetzt irgendwie als Jungunternehmer, der gerade in der spannenden Phase ist, irgendwas Neues aufzubauen, etwas nur unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen möchtest. Auch mit deiner Erfahrung als Brotsommelier, mit deiner Leidenschaft, was möchtest du da gerne noch umbringen?
Als Jungunternehmer, also ist wirklich die Selbstständigkeit selbst und ständig. Ja? Also das habe ich jetzt letzte Woche gemerkt, das war eine Sache-Woche. Und sonst, wenn einer die Möglichkeit hat, dass er selbstständig wird, es ist, glaube ich, es zahlt sich wirklich aus, es ist bärig und traut sich drüber. Je früher das man anfängt, desto früher kann man sich vielleicht ein bisschen mehr zurücklernen. Genau.
Auf alle Fälle richtig cool. Danke, dass wir heute bei dir sein haben dürfen, dass du Zeit genommen hast. Bei Ink sagen wir danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast. Das war's da heute von unserem Brotbotschafter in Wadring und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Pfiat Ink. Danke.
Pfiat Ink. Und pfiat Phil. Pfiat Ink. Ciao, pfiat Ink.